So, Thema Leitstreifen habe ich noch mal reingenommen. Ganz kurz, Maße sind ihm bekannt. Hier auch noch mal, also Breite mindestens 30 cm, lichte Höhe ist auch noch mal wichtig. Hier habe ich die 2,30 Meter drin. Und Abstand zu fest installierten Hindernissen. Das wird leider immer nicht eingehalten, gerade in vielen Bereichen. Ich habe hier zwei Bildbeispiele. Das eine ist ein Leitstreifen. Da sind Fahrradabstellanlagen links und rechts und die Fahrräder, die stehen praktisch bis an den Leitstreifen ran. Und noch ein Moped drauf, genau. Und das rechte ist ein Leitstreifen, das ist in der Fußgängerzone, hat jemand so einen schönen Kundenstopper draufgestellt. Also im wahrsten Sinne des Wortes Kundenstopper dann. Von daher hier nochmal der Hinweis, wenn Sie mit sowas zu tun haben, vielleicht auch im Behindertenbeirat oder sowas. Es gab jetzt ein Beispiel in Leipzig, vielleicht ist das auch bei Ihnen angekommen. Da hat dann jemand zur Selbsthilfe gegriffen, hat seine Spraydose genommen, jemand, der sehbehindert war, und hat dann in Leipzig ist eben der Leitstreifen durch die Fußgängerzone und da stand immer die Außengastronomie drauf. Und der hat dann Markierungen dahin gesprüht, ist dann verknackt worden wegen Sachbeschädigung. Aber die Stadt hat eben vergessen, und deswegen habe ich das Thema hier nochmal aufgenommen für Sie als Hinweis, dass man sowas eben auch in die Gestaltungssatzung mit reinnehmen kann. Und dann hat man auch eine rechtliche Handhabe. Es ging ja auch mal das Thema, dass man Leitstreifen, Wohnindikatoren in die StVO aufnimmt, wegen Parken und sowas. Also das ist hier so ein rechtlicher Ansatz, zumindest im Fußverkehrsbereich, dass man die Stadt nochmal daran erinnert, wenn ihr so ein Leitsystem macht, nehmt das doch bitte mit in eure Gestaltungssatzung auf, denn die Städte haben in der Regel in bestimmten Bereichen sowas. Und dass man dann sagt, das Ding muss eben frei bleiben, 60 oder 1,20 Meter zur Seite. Deswegen hatte ich es nur nochmal aufgenommen. So, damit auch zum Ende mit den Bodenindikatoren. Hier nochmal der Bogen. Das rechte Bild zeigt einen Busbahnhof, schön mit Leitstreifen. Das sind zwar noch die Rillenplatten. Am Rand, also Leitstreifen parallel zum Bord. Und in diesen Leitstreifen steht dann so ein Baum drin. Also man hat dann nachträglich noch einen Baum gepflanzt. Das ist das, was ich vorhin meinte, Thema Sicherheitsaudits, womit wir uns auch beschäftigen. Solche Pläne durchlaufen ja mehrere Abteilungen. Das ist beim Tiefbauamt, das ist beim Stadtplanungsamt. Und dann war hier vielleicht zum Schluss das Grünflächenamt dran. Und die haben gesagt, ach, da müssen noch ein paar Bäume hin. Und dann hat keiner mehr drauf geguckt auf den Plan und dann ist das so gebaut worden. Und die Leute auf der Baustelle, die kümmern sich sowieso nicht drum. Die bauen natürlich das, was auf dem Plan ist. Und dann ist diese Funktionalität einfach dahin. Sekunde, das ist eine Frage. Ich mache mal einen Punkt noch. Eine Sekunde, eine Sache noch. Und links habe ich nur noch mal so einen Zeitungsausschnitt. Da steht drüber, Blinde landen mitten auf der Kreuzung. Das ist auch ein Problem. Versuchen wir uns verstärkt zu widmen, dass die Leute auf der Baustelle gar nicht wissen, wofür sind die Bodenindikatoren. Wie muss ich die einbauen? Vielleicht sind die Pläne teilweise auch schlecht. Also man muss da an vielen Stellen eigentlich ansetzen. Wir müssen nicht nur die Planer schulen, das wir ja machen, wir müssen auch die Bauausführenden schulen. Das Thema Bauüberwachung und Bauabnahme ist auch ein Punkt. Viele Städte haben da leider nicht mehr genug Personal. Kurze Anekdote noch dazu, dann kommt die Frage hier vorne. Ein Kollege von mir, das ist aber typisch, ist mal ausgestiegen irgendwo auf dem Bahnhof. Und da waren solche Schnittmuster, der hat gerade da den Bahnsteig neu verlegt, da waren solche Schnittmuster auch von Bodenindikatoren. Und da hat er gefragt, kann ich mir jetzt so einen schmalen Streifen mitnehmen für Seminare? Und da hat er gesagt, ja, prima, können Sie gerne machen. Aber wenn Sie wissen, wofür die sind, dann haben Sie ja bestimmt Ahnung können. Wenn Sie die haben wollen, dann haben Sie ja bestimmt damit zu tun und Ahnung. Und können Sie mir mal sagen, wofür die Dinge überhaupt sind. Also das ist wirklich eine wahre Geschichte. Und so sieht es leider draußen auch teilweise aus. So, hier vorne war eine Frage.
Gibt es eine Regelung, wenn ich eine Bank oder einen Sitz habe, wie viel Platz vor der Bank sein muss, dass wenn sich einer auf die Bank setzt, seine Füße da ja noch.
Ja, 1,20 Meter normalerweise und gibt die Ausnahme aber an Haltestellen, da darf es ein bisschen weniger sein, weil sie dann natürlich möglicherweise mit dem Platz ein bisschen Schwierigkeiten bekommen.
Ja, weil oft ist es nämlich so, dass die Leitstreifen an Bänken vorbeigehen, wenn da keiner sitzt, ist das kein Thema. Aber ja, wenn da einer sitzt und irgendwo muss er seine Füße hinstellen.
Deswegen haben sie die 1,20 da und sonst die 60.
Ist er nämlich mit den Füßen schon an den Leitstreifen. Ja,
ja, bei Fahrrädern sieht es ja teilweise ähnlich aus, deswegen empfehle ich auch immer bei den Planungen, wenn da Radabstellanlagen geplant sind, auch mal ein Fahrrad reinzuzeichnen in die Pläne, dass man auch sieht, das Fahrrad hat auch noch eine Länge.
Das heißt, 1,20 Meter plus die 60, das heißt, der Leitstreifen sollte mindestens
1,20
Meter. Nee, Leitstreifen ist ja 30 und dann von der Kante des Leitstreifens 1,20 nach links oder zur Seite, wo die Bank steht, je nachdem hin.
Weil normalerweise sind es ja 60, aber bei den Bänken
genau.
Wird künftig auch wieder überordnet.
So, zur Auflockerung noch ein kleiner Bericht. Was kann man so mit Leitstreifen alles machen? Hier ist jemand mit dem Langstock, der steht vor der Kneipe, da führt genau so ein Bodenindikator drauf zu und dann steht da, diese Kneipe findet jeder Blinde. Und dann sieht man, wie die beiden sich mit so einem Kölsch zuprosten. Die Frage ist dann, ob er wieder nach Hause findet, aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn der Streifen bis nach Hause geht.
Ja. Aber manche böse Zungen sagen ja, Kölsch ist kein Bier, aber.
Ja, stimmt. Wir sind Realisten.
Ja, bitte, da ist noch eine Frage.
Wir haben ja eben von den Straßenbauern gesprochen, die da über die Bevölkerung mit der Interpretation der unterschiedlichen Verbotenindikatoren haben.
Ja.
Da drängte sich mir so unmittelbar die Frage auf, kann man Straßenbauer lernen? Also ist das ein Lehrberuf? Geht man da in die Berufsschule?
Ja, ja, die auch so Pflasterer und so, das, wir sprechen da auch mit der Handwerkskammer beispielsweise, die solche Leute ausbilden.
Das heißt, das wäre für uns dann durchaus mal ein Projekt.
Ja. Genau. Dann müssen Sie Handwerkskammern beispielsweise ansprechen. Das versuchen wir auch schon, aber das bewegt sich alles ein bisschen langsam. Ja. Ja, probieren Sie mal. Also ich kann nur sagen, an dem Hebel muss man eben auch ansetzen. Dann, wobei das in der Praxis, muss man auch ehrlicherweise sagen, welche manche Leihfirmen, die dann kommen irgendwo, ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, aber dann werden die irgendwo aus dem Osten irgendwie akquiriert, weil das billig ist und die haben dann sowieso keine Ahnung mehr. Ne? Also da kann man nur darauf hoffen, dass zumindest der Bauleiter irgendwie ein bisschen Auge drauf hat.
Ja,
ja, aber trotzdem, also es gibt natürlich auch noch Pflasterer hier als Ausbildungsberuf, aber häufig sieht es leider dann doch auch wieder anders aus. Das ist einfach das Thema Lohnpolitik. So, Querungsstellen, muss mal gucken, jetzt muss ich so ein bisschen auf die Tube drücken. Aber ich habe 10 Minuten später angefangen, jetzt weiß ich nicht, ob ich die...
ja. Eine Viertelstunde haben
wir. Okay, super, danke. Querungsstellen, die erste Folie kann ich auch schnell drüber gehen. Der bekannte Zielkonflikt, ich will schnell die Fahrbahn verlassen, Überrollbarkeit, ich will aber auch wissen, wo ist die Grenze zwischen Fahrbahn und Gehweg, eindeutig, also taktile Erkennbarkeit. Das heißt, Sicherheit spielt eine große Rolle. Das hat man eben, ich sage es jetzt mal andersrum, grundsätzlich haben wir inzwischen auch nochmal bestätigt, 2 regelwerkskonforme Lösungen, nämlich die einheitliche Bordhöhe mit den 3 cm. Und die differenzierte Bordhöhe mit den 0 und 6, wobei ich auch aus vielen Städten, die bisher hart die 3 cm vertreten haben, immer höre, der Druck nimmt zu, die Doppelquerung einzubauen. Gibt aber Gründe, warum man es vielleicht nicht machen sollte oder nicht überall. Darauf wollte ich noch mal ein bisschen eingehen. Ich bin ja auch immer so ein bisschen ein Mahner und gucke Ausgleich von Interessen, dass man auch ein bisschen abwägt. Also die Entscheidung ist auch ein bisschen abhängig vielleicht von den Randbedingungen vor Ort. Nochmal kurz die Kompromisshöhe, einheitliche Bordhöhe, 3 cm. Das hatten wir eben bei uns auch in dem Forschungsprojekt nochmal überprüft. Sind es denn wirklich die 3 cm oder kann ich da drunter oder da drüber? Da hat sich ganz schnell rausgestellt, wenn ich höher gehe, komme ich einfach mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl wahnsinnig schwierig drüber. Also wir haben tatsächlich auch gemessen, objektiv mal, nicht nur subjektiv, auch den Kraftbedarf und die Erschütterungen und sowas. Und wenn ich drunter gehe, hat sich nochmal bestätigt, einmal aus der Umfrage, die wir ja hatten mit den fast 1400 Leuten und bei uns auch alle, die eigentlich auf der Piste waren, ein Drittel der Leute ist rübergelaufen, abwärts über die 3 cm. Rauf war kein Problem, die haben ja immer die Kante gefunden, aber runter haben die dann einen Schritt gemacht und gesagt, da war doch was. Und das hat uns dann auch nochmal, also wir haben gesagt, die 13 Meter okay, aber wenn wir gerade im schwierigen Umfeld an Hauptverkehrsstraßen, haben wir gesagt, dann sollte auf jeden Fall ein Richtungsfeld davor sein, zumindest als Warnfunktion dann in dem Fall.
Dass, wenn die Kante dann noch abgerundet ist,
ne? Ja klar, genau. Das ist natürlich, da haben wir uns ja auch zu geäußert, wir haben dann einen Kompromiss für die Rundung jetzt gefunden. Da muss man natürlich auch gucken, da war es natürlich genau konträr, die einen haben gesagt, rund besser, das was man eigentlich schon wusste, aber wir haben es jetzt das erste Mal auch dann wirklich nachgewiesen nochmal. Und die anderen haben natürlich gesagt, je eckiger die Kante, desto besser merke ich das. Dann die 2 cm, den Rundbord, witzigerweise vorher noch mit den Betonsteinfirmen gesprochen, die haben gesagt, ja, super, kein Problem. Und als wir dann den Bericht veröffentlicht haben, haben alle gesagt, ja, aber wir haben doch gar keine 2 Zentimeter Kante, aber inzwischen gibt es sie auch. Also. Gut, also 2 Zentimeter Rundung, weil das ist immer das Problem. Gerade die Borde sind problematisch bei 3 Zentimeter. Viele haben da so eine 5 Zentimeter Rundung eingebaut und der ist dann sehr flach. Also das heißt, 5 Zentimeter ist ja viel höher noch, als die Kante eigentlich ist. Ist das wie eine Mini-Rampe eigentlich? Hier war nochmal eine Frage. Ja.
Mir wird oft gesagt, ich weiß nicht, ob es da Forschungsergebnisse gibt, selbst wenn ich so einen Board 3 cm baue und das bei der Bauausführung auch gelingt, ihn mit 3 cm hinzulegen, dass es aber häufig so ist, dass dieser Board im Laufe der Zeit, weil das Erdreich unter uns, das bewegt sich halt auch mal, und dann fährt vielleicht auch mal ein 40-Tonner über den Bordstein drüber.
Ja.
Also immer, das ist auch meine Erfahrung, dass das irgendwann halt keine 3 cm mehr sind, sondern vielleicht wirklich nur noch 2 oder 1,5, obwohl es bei der Bauausführung und so vielleicht am Anfang richtig gemacht
wird. Ja, das
Forschungsergebnisse.
Nee, das kann natürlich passieren, worauf wir nochmal hingewiesen haben, das gibt es auch tatsächlich. Ich weiß gar nicht, Sie haben es auch, ne, die Markierung, 3 cm, dass man zumindest richtig einbaut. Beziehungsweise Sie haben auch das Fertigteil. Ne? Ich gucke gerade den Herrn Hasch hinten an. Es gibt aber auch Firmen, die haben zumindest auch Markierungen, dass man zumindest den Stein schon mal richtig setzt. Das ist ja erstmal die Grundlage, dass man weiß, wo sind denn die 3 cm und nicht immer mit dem Band und so. Das ist teilweise auch ein bisschen schwierig. Das andere ist natürlich ein Problem, aber gut, da senkt sich dann, wenn ich ein Fertigteil habe, senkt sich das ganze Board. Dann bleiben die 3 cm natürlich. Im anderen Fall kann man nur sagen, das muss dann irgendwann natürlich nochmal, aber vielleicht kann der Herr Mühr nachher nochmal was zu sagen, ich weiß nicht.
Nur ganz kurz, ja. Toleranz, ein Einbau der Deckschicht gibt es nur eine Toleranzhöhe. Die Toleranzhöhe gibt es von der Schönhöhe, wir haben eine Untertragschicht, aber wir haben eine Deckschicht, wir haben eine Obertragschicht. Und diese Schichtenaufbau, sein Hersteller, hat Toleranzen. Und es ist sehr schwer, die Toleranz von 3 cm einzuhalten. Eine von der Normeinbauhöhe ist die 3 cm das viel unterschritten. Aber wir haben keine Garantie von den
Ausführenden
Firma, dass du 3
cm
einhalten. Genau, ja. Sie können das reduzieren durch einen Pflasterstein davor setzen, was die Firma auf Papierbeton beispielsweise setzt. Aber dann wird die Asphaltdecke eingefahren, wird der Asphalt wird dann gedrückt. Da haben wir eine Stoßkante an diesem Kosten oder nicht ein. Und die Stoßkante, die ist bei null Senkung schwierig, weil dort die Rollstuhlfahrer und ihre Rollator voller hängen bleiben. Die Bauweise ist sehr schwierig. Es ist zwar die 3 cm in der Bauweise einfach, aber man soll bevorzugen die andere getrennte Bauweise.
Ja. So, genau, das waren die, hat aber trotzdem Vorteile. Ich kriege es eben nicht überall hin, die Doppelquerung. Es ist natürlich weniger aufwendig. Gerade die ganzen Bodenindikatoren, die ich ja brauche bei der Doppelquerung, wenn ich sehe im Bestand viele schmale Gehwege, da liegt mir praktisch schon das Richtungsfeld im Gehweg und ich habe gar keinen Platz mehr für einen Auffindestreifen, also da wird es dann natürlich auch immer schwierig. Solche Fälle, deswegen auch in den Wohnstraßen und so, denke ich, kommt man sicherlich mit einer einheitlichen Bordhöhe noch ganz gut hin, weil ich auch den Platz teilweise gar nicht habe. Hier jetzt im Bild nochmal die Doppelquerung, weiß vielleicht jeder auch, wie die aussieht, sonst beschreibe ich sie auch nochmal ganz kurz. Also ich habe die auf der einen Seite eben die 6 cm dann in der Regel, habe dann Auffindestreifen, der mich genau auf diese Stelle führt, mit dem Richtungsfeld davor und ich habe dann die Nullabsenkung, die eben nochmal abgesichert ist mit den querliegenden Rippen als Sperrfeld. Ja. Ja, gibt ja auch solche Städte, die machen also Kombiformen und so. Da kann ich nur sagen, es gibt Normen, es gibt Regelwerke, technische Regelwerke, die in FGSV, die müssten beachtet werden, dafür machen wir sie ja auch und darauf kann man immer nur hinweisen. Bitte?
Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil.
Ja.
Kann ich es teilweise nicht.
Ja, das ist ja so, aber deswegen machen wir auch noch Schulungen und hoffen, dass wir dann irgendwann mal alle erreicht haben oder dass wir auch gute Beispiele haben, wo man dann... Ja, jetzt rede ich ohne Mikro weiter, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, bevor... Hier noch ein Bild zur Doppelquerung, wie es in der Praxis dann aussieht. Das ist nämlich auch noch ein Problem. Ist eine pragmatische Lösung, aber nicht ganz verkehrsrechtlich sicher. Und zwar hat man hier einen Radweg neben der Fußgängerquerungsstelle. Man hat es hier, glaube ich, es ist eigentlich breit genug. Man hätte hier genug Platz gehabt, aber man sieht es häufig auch an schmaleren Stellen. Also ich habe eine Fußquerung, ich habe daneben Radweg. Und was hat man gemacht? Die Fußgängerquerung hat man mit dem Hohenbord gemacht und auf den Radweg hat man die Bodenindikatoren mit dem Sperrfeld gemacht, weil da war ja die Nullabsenkung. Da können dann alle mit dem Rollstuhl Rollator dann drüber fahren. Ich kann Ihnen aber sagen, wir hatten beim GDV ein Projekt, da haben wir auch festgestellt, dass das gerade ein Problem ist. Rollstuhlfahrer, wir hatten da auch mal untersucht, was passieren da für Unfälle. Da ist nicht viel, das sind... hat nur die Stadt Berlin hat das aufgenommen, weil es geht ja dann auch, muss man immer aufpassen, Thema Diskriminierung und so, man kann ja nicht fragen, haben Sie irgendwie eine Einschränkung, sondern nur, wenn die es gesehen haben, haben die es für eine interne Statistik aufgenommen. Und die hatten noch relativ viele Unfälle, gerade beim Abbiegen zum Beispiel, wo ein Rollstuhlfahrer angefahren wurde vom Auto, weil die werden noch schlechter gesehen als ein Radfahrer, wenn die dann an den Stellen rüberfahren, da rechnen die einfach nicht mit. Von daher pragmatisch, aber nicht regelwerkskonform und vielleicht auch nicht verkehrssicher, möchte ich nur an der Stelle kurz darauf hinweisen. So, da gehe ich mal drüber weg jetzt. Ich möchte nämlich das Thema Radverkehr noch mal kurz ansprechen, weil ja auch der Workshop nachher ist, als letzten Punkt vielleicht dann hier, bevor ich die Glocke höre. Aber so, kleines Bilderrätsel, ich versuche es auch zu beschreiben. Hatten wir jetzt den Fall in einer Stadt, wo wir auch beraten haben. Ich gehe hier, komme den Gehweg lang, ich sehe einen Radweg, gepflastert mit diesen roten Pflasterstein 10-20 und rechts eben der Gehweg. Ich habe einen visuell kontrastierenden weißen Tiefbord, der da drin ist, und daneben habe ich Noppenplatten als Begrenzungsstreifen. Ist jetzt, oder Trennstreifen. So. Also alles, ich sag mal, im weitesten Sinne nach Regelwerk, ne? Taktil unterscheidbar, visuell kontrastierend. So, jetzt gehe ich ein Stück weiter, bin an der Kreuzung, ist jetzt zwar eine andere Seite. Man sieht hier auch, man blickt wieder auf die Kreuzung, direkt an der Ampel, es geht rechts um die Kurve, ich habe den schönen weißen Streifen, visuell kontrastierend, was man hier vergessen hat, ist jetzt der Begrenzungsstreifen, aber ich habe zumindest einen visuellen Kontrast noch, links geht der Radweg weiter mit der Pflasterung, rechts um die Kurve, rechts sieht man den Gehweg, da ist dann eine Doppelquerung eingebaut, 6 cm und 0 cm. So, jetzt von vorne das Foto, man sieht den Radweg im Vordergrund, schön durchgepflastert mit diesen Pflastersteinen. Man guckt hier von frontal vor die Überquerungsstelle, Doppelquerung, rechts 6 cm, links 0. Nochmal aus der Nähe, dass man das auch sieht. So, was ist passiert? Oder ich sage direkt nochmal, wir hatten so einen ähnlichen Fall in Celle. Herr Gläser kennt es hier vorne, hatte sich da auch zu geäußert. Da stand dann fiese Falle für Zeller Radfahrer. Da ist auch eine Querungsstelle gewesen, Doppelquerung, 6 cm Board, sind auch einige Radfahrer gefallen. Abgesehen davon hat man, was ich dann noch gehört habe, können Sie vielleicht Herrn Gläser nochmal in der Pause fragen, war es eine ungesicherte Überquerungsstelle, man hat sie als gesicherte Überquerungsstelle gekennzeichnet. Aber mir geht es hier um den Radverkehr. Also zwei Fälle. In Gladbeck, da an dem ersten Fall, den ich beschrieben habe, hat man dann festgestellt, woran es lag, hat dann als erste Hilfemaßnahme so eine Sperrflächenmarkierung längs des Bordes angebracht, dass die Radfahrer Abstand gehalten haben vom Bord. Wo lag das Problem? Hat einer eine Idee?
Die Radfahrer haben nicht reagieren müssen.
Genau. So könnte man das auch sagen. Nein, aber das Problem ist, und das wird inzwischen auch umgebaut, das ist einfach auch ein Planungsfehler, Die Radfahrer wussten nicht, dass sie auf Fahrbahn, also auf Nullniveau sind, auf der Fahrbahn. Und haben damit nicht gerechnet, dass plötzlich eine 6 cm Kante neben ihnen ist. Sie sind ja vorher auf einer Höhe gefahren mit dem Gehweg. Und plötzlich, da mussten sie um die Kurve, plötzlich war da eine Kante. Und da sind die alle hängen geblieben, gestürzt. Eigentlich müsste es so sein, wenn der Radweg runtergezogen wird auf die Straße, dass dann asphaltiert wird. Dass ich als Radfahrer genau sehe, aha, ich bin gar nicht mehr auf Gehwegniveau, ich bin jetzt unten auf der Straße. Und das bauen die jetzt um. Da hatten wir hier in Gladbeck hatten wir Riesenprobleme. Das hat Straßen NRW hat das umgebaut. Und dann haben wir gesagt, baut doch mal eine Doppelquerung. Dann, wie gesagt, Doppelquerung total gefährlich, bauen wir nicht mehr. Ne, da stürzen immer nur die Radfahrer. Inzwischen haben wir das alles aufgeklärt. Ich wollte nur sagen, also aus solchen, da muss man mal aufpassen, passieren Sachen und plötzlich wird dann nicht mehr barrierefrei gebaut, weil man sagt, das ist auch noch gefährlich. Man muss also ganz genau hingucken. Deswegen die Empfehlung natürlich, und da kommt uns natürlich die aktuelle Entwicklung entgegen, dass Radverkehr generell mehr auf der Fahrbahn geführt werden soll. Da ist er auch meines Erachtens im Großteil richtig aufgehoben, weil es Fahrverkehr ist. Und ich kann eben an den, gerade an den Überquerungspunkten, auch wenn ich den Radverkehr vorher runterziehe, wie es hier im Bild zu sehen ist, vor der Querungsstelle ziehe ich den Radverkehr auf die Fahrbahn runter. Das heißt, ich habe eine Bordkante als Fußgänger, nicht nur für blinde Sehbehinderte. Jeder weiß, da, wenn ich da drauf gehe, bin ich auf der Fahrbahn, da ist ein Gefahrenbereich. Und das müsste man eigentlich machen. Oder eben auf der Fahrbahn, dass ich eben Radfußverkehr möglichst natürlich trenne. So. 2 Minuten habe ich noch. Ja. Gut. Begrenzungsstreifen oder Trennstreifen möchte ich nämlich auch nochmal dazu irgendwas sagen, hatten wir ja gerade. Auch wenn ich mich hier ein bisschen unbeliebt mache, vielleicht wieder mal gucken. Die Norm sagt, ich darf keine Bodenindikatoren verwenden. Ich soll möglichst Pflastersteine nehmen und das noch mit Aufwölbung oder Mulden, die die taktile Erkennbarkeit verbessern können. Das Ganze ist natürlich bautechnisch aufwendig, auch nicht richtig dauerhaft, kenne ich auch ein paar Beispiele. Das andere Thema ist vielleicht nochmal die Sturzgefahr, die ich immer sehe für den Radverkehr, wenn man da so tangential anfährt. Also man muss ja immer beide Seiten sehen. Wir haben ja gestern auch gehört, gerade im Bereich Alleinunfälle gibt es eine große Zahl Dunkelziffer bei Fußgängern und Radfahrern. Man weiß also gar nicht so genau, ob da was passiert. Deswegen in der Praxis eigentlich, und ich sehe persönlich jetzt erstmal auch nichts, was dagegen spricht, lass mich da aber gerne belehren, dass man eine Noppenplatte nimmt als Trennung, die den taktilen Kontrast herstellt, die 30 cm breit ist. Da ist ja auch keine Verwechslungsgefahr, also auf keinen Fall eine Rippenplatte, die ich natürlich mit dem Leitstreifen verwechseln kann. Es geht ja meines Erachtens nur darum, dass ich, wenn ich vom Weg abkomme, weiß, ich muss wieder in die andere Richtung, dass ich eben nicht auf den Radweg laufe. Aber wie gesagt, ich lerne ja auch immer dazu, es gibt auch die Möglichkeit, das werden wir auch immer gefragt, wie ist das denn bei Asphaltradwegen? Da haben wir ja auch Beispiele, Firmen, die das vertreten. Da kann man inzwischen auch mit solchen Polymerbeton arbeiten, eben diese Plastiken, die man da aufträgt, die da recht dauerhaft sind und wo man da auch die Strukturen herstellen kann. Und wir haben natürlich auch Entwicklung von Radwegtrennsteinen, aber auch da sehe ich teilweise noch Probleme. Da wird ja auch offen eigentlich mit umgegangen, wie ist es mit der Entwässerung, wie ist es mit Sturzgefahr beim Rad, weil ich da auch die Aufwölbung habe, das muss man alles einfach nochmal abwarten. Jetzt war eine Frage noch und dann...
Ja, das ist unser Stichwort. Ich hatte das gestern vorgestellt mit der Kabine drunter. Wir haben genau so einen Fall in Heidelberg, in der Kurfürstenallee, wo sie quasi die Trennlinie mit einer Noppenplatte und einer Rinne drunter haben und da sind praktisch beide Aufgaben gelöst. Da haben wir von der Fassade weg, vom Fußgänger in die Zuentwässerung und wird getrennt eben vom Rad wieder Noppenplatte. Also aktuell kann man es lösen.
Ja, also okay, ja. So, ich glaube, das.
Zwei Fragen, ja. Können wir noch kurz? Schön.
Wir hatten angedeutet, dass. Ja, ich würde mal hier, dann mache ich einen Schnitt. Also, oder soll ich noch was sagen?
Vielleicht einfach noch mal zwei Fragen zulassen.
Ja, natürlich. Das,
ich, ja, also gibt es noch Fragen?
Sie kriegen den Vortrag ja auch, dann können Sie sich den Rest auch in Ruhe nochmal angucken.
Ich habe 12 kleine Anmerkungen. Einerseits noch ungefähr als Trennstreifen. Das Problem ist, in dem Moment, wo ich die Noppen an der Stelle als Trennstreifen zulasse, werden die an anderen Stellen, wo wir ähnliche Nullsituationen haben, ständig eingebaut. Wir kennen es aus England vor allem und aus den britischen Kolonien. Die haben ab zu einer gewissen Zeit Bordsteine generell abgeschafft und dafür Noppen gesetzt.
Ja.
Ja, wir haben Bereiche, wo wir Kurven haben und wo die ganzen Kurven mit Noppen ausgepflastert wurden. Ja, und da sehe ich eine ganz große Gefahr, da Noppen zu nehmen. Es gibt diese schönen Großnoppen, die königlichen, die so 10 cm groß sind. Gegen diese Noppen habe ich nicht, die unterscheiden sich eindeutig von den Kurven.
Ja, die Steine sind aber auch nicht mit Aufwölbung versehen. In dem Sinne, klar, die haben natürlich einen dicken Buckel, aber müsste man jetzt auch mal gucken.
Ja. Gut erkennbar, und wenn die versetzt in drei Reihen versetzt werden, sind die wunderbar überfahrbar.
Hm. Gibt es ja als Trennstein. Ja, ich weiß, ich kenne die als Trennstein auch. Also vielen Dank für den Hinweis. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Ja, Sie haben noch eine zweite Frage, nur an der Stelle ganz kurz, wenn ich darf.
Ja,
mir geht es ja auch nicht darum.
Nur eine zweite Anmerkung.
Ja, gut dann.
Sie wissen, wir hatten von uns ein paar Probleme mit dem Forschungsunternehmen der BAST, Stupa, und zwar hauptsächlich darum, ihre Ergebnisse, und deswegen möchte ich ein bisschen Bedenken einbringen, vor allem das sind Laboruntersuchungen. Wir haben Untersuchungen, die deutschen Bodenindikatoren basieren weitgehend auf den internationalen Standards, wo in Japan riesige Untersuchungen gemacht werden. Japan ist zusammen mit den längsten Erfahrungen mit Bodenindikatoren. Wir haben wirklich viele hunderte, teilweise bis über 1000 Leute untersucht. Und die sind auch zu solchen sehr schönen Regelungen gekommen. Und es hat sich herausgestellt, ihre Erfahrung waren auch in der ersten Linie Laboruntersuchungen. Und die Schweden und auch einige andere Länder haben Felduntersuchungen dazu gemacht. Und diese zu anderen Ergebnissen, die kommen vor allem in der Erkennbarkeit. Wenn ich weiß, in 3 Metern habe ich eine Nuppe oder habe eine Rippe oder habe irgendwas anderes zu erkennen, dann erkenne ich das. Wenn ich aber auf irgendwo einer Fläche bin, wo keine Bodenindikatoren oder sonst was über Kilometer weit liegen, und ich komme mit einmal auf einem Feld, das Bodenindikatoren hat, dann muss ich das erkennen. Und da sind dann so sehr weiche Probleme, vor allem also diese Noppen, die als Kugelkalotten sind, sehr, sehr schwer zu erkennen. Mhm. Ja, und wir sind in den Maßen schon auf 60 bis 90 runtergegangen, wenn ich die Queransteuerung und insofern ist das schon ein ziemliches Problem. Mhm.
Darf ich da direkt noch mal was zu sagen, vielleicht?
Ja, Sie dürfen.
Nein, ich gucke ja die Frau Grönewold an, deswegen. Also zum ersten Punkt, da will ich noch mal sagen, ich will ja auch jetzt kein neues System durchdrücken beim Begrenzungsstreifen. Ich sehe mich da eher so, dass ich den Finger in die Wunde lege, dass da noch eine Baustelle ist. Ja, ne, man hat eben nicht nur den Langstock, sag ich mal, zu berücksichtigen, wir müssen auch den Radverkehr sehen, Verkehrssicherheit, man hat ja an dem einen Beispiel gesehen, da muss nur irgendwas ein bisschen schräg laufen, dann sagt jeder, Barrierefreiheit ist auch noch gefährlich, warum sollen wir das machen? Da sehe ich mich eher so ein bisschen nochmal mit Hinweisen an der Stelle, weil wir da ja eben die Erkenntnisse noch nicht so haben. Wie funktioniert es? Ja. So, zum Zweiten muss ich sagen, ja, Sie haben recht, Laborversuch, aber das haben wir ja auch begründet. Uns ging es ja auch nicht darum, die Systematik in Frage zu stellen, sondern wir haben eine vergleichende Untersuchung gemacht. Das heißt, wir haben nur geguckt, wie schneiden die gegeneinander ab, die Elemente. Und wir haben auch versucht, solche Sachen, wir haben die ja auch in unterschiedlichen Abständen, dass die Leute eben nicht wussten, wo in 2 Schritten kommt wieder was. Sondern wir haben es ja auch so gebaut, dass da mal so ein Überraschungsmoment drin war. Und von daher stimme ich Ihnen da begrenzt zu und sage, ja, es war ein Laborversuch, aus guten Gründen haben wir das gemacht, weil wir das im Straßenraum gar nicht hätten so abbilden können. Da haben Sie immer Schwierigkeiten, dass Sie vergleichbare Stellen finden, Sie hätten das alles gar nicht einbauen können. Aber es war eine vergleichende Untersuchung, deswegen denke ich, man kann da schon was ableiten. Und wenn man dann noch sagt, wir müssen nach Regelwerk eigentlich auch dafür sorgen, dass der Belag drumherum glatt ist, dann kann ich auch andere Noppen und Rippen eigentlich erkennen. Also wenn ich natürlich einen braunen Pflasterbelag habe und baue die da ein, dann nicht.
Vielen Dank.